Wo sollte das offizielle Deutschland im Ukraine-Krieg stehen? Das kommt darauf an, wen man fragt. Die einen würden gern auch noch den letzten Suppenlöffel als mögliche Waffe gegen die Russen in die Ukraine schicken. Andere fordern Verhandlungen, ein Ende des Kriegs und des Sterbens. Das Thema treibt auch Helmut Röver um. Der Jurist hat von 1994 bis 2000 das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz präsidiert und ist seither publizistisch tätig. Vor kurzem ist sein Buch «Nicht mein Krieg – Deutschland und der Ukraine-Konflikt» erschienen und nun ist er bei uns zu Gast. Guten Tag, Herr Röver.
Guten Tag, Herr Milius, ich freue mich auf das Gespräch.
Herr Röver, Ihr Buchtitel gibt einen Teil der Grundstimmung in Deutschland wieder. Viele Leute würden das unterschreiben und sagen, das ist nicht mein Krieg. Andere hingegen sagen, wir müssen hier Flagge zeigen, solidarisch sein und mögliche Gefahren für das eigene Land im Keim ersticken. Können Sie kurz zusammenfassen, warum das auf Sie selbst bezogen eben nicht Ihr Krieg ist?
Ja gut, das wäre im Grunde genommen ist das ein Vortrag, der so lang ist wie mein Buch, aber ich mache mal einzelne Aspekte daraus. Der Krieg ist nicht als Überraschung gekommen für uns. Dennoch sollten wir uns jedes Mal, wenn wir darüber reden, die Frage stellen, warum? Warum findet dieser Krieg statt? Zweitens, was findet da im Moment statt? Und drittens, warum wir Deutschen? Das sind also die drei Fragestellungen, die mich immer umgetrieben haben. Und zu dem Warum gibt es eigentlich nur zwei grundlegende Antworten. Einmal ist es ein Missverständnis, die Ukraine ist ein Kunstgebilde und kein Nationalstaat. Dazu gerne Einzelheiten, wenn Sie wollen. Und zum Zweiten, wir befinden uns hier im Mittelpunkt einer weltmachtpolitischen Auseinandersetzung zwischen den USA und Russland.
Sie fordern ja einen deutschen Standpunkt im Ukraine-Konflikt. Und da bin ich ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, ja gut, von Regierungsseite zumindest gibt es diesen Standpunkt. Ja, er äußert sich schlicht und einfach in der Unterstützung der Ukraine. Wollen Sie demnach eine Verschiebung des Standpunkts oder sagen Sie ausdrücklich, nein, wir haben eben eigentlich gar keinen Standpunkt?
Ich neige dazu, dass wir keinen nachvollziehbaren Standpunkt haben. Denn hätten wir einen, würden wir uns in erster Linie an deutschem Interesse orientieren. Und das deutsche Interesse ist, nach meiner Auffassung zumindest, eine florierende Wirtschaft, ein florierendes Gemeinwesen, ein florierendes deutsches Gemeinwesen. Und dann können wir über den Rest reden. Wenn Sie jetzt glauben, ich sei ein deutscher Nationalist, dann ist das nicht ganz zutreffend. Ich bin allerdings ein deutscher Patriot.
Was macht denn auf die Gefahr hin, dass man dazu natürlich auch einen Vortrag halten könnte, aber vielleicht in dieser Verknappung das offizielle Deutschland aus Ihrer Sicht alles falsch im Ukraine-Konflikt?
Ja, im Grunde genommen alles. Es geht schon damit los, dass wir akzeptiert haben, einem Diktat der USA uns zu unterwerfen. Diese Unterwerfung geht so weit, dass wir sogar akzeptiert haben, dass man eine der Hauptzuleitungen unserer Energieversorgung mutwillig zerstört hat, nämlich die Gasleitungen Nord Stream 1 und 2 durch die Ostsee. Ähnliches ist jetzt passiert mit den aus Russland kommenden Ölleitungen. Man hat alles abgestellt mit dem Hinweis, damit würden wir die Ukraine unterstützen. Das ist natürlich Blödsinn. Wir schädigen uns in erster Linie selbst.
Das läuft nun zwar ein bisschen unter hätte Fahrradkette, aber dennoch hypothetisch gefragt. Wie hätte eine aus Ihrer Sicht ideale Positionierung Deutschlands vom ersten Tag des Krieges an aussehen können, aussehen sollen?
Ideal wäre gewesen, sich rauszuhalten und ideal wäre gewesen, mit beiden Seiten zu sprechen, wie man denn wieder zu einem Frieden kommen kann. Wir haben dieses Feld des guten Verhandlers, haben wir mutwillig geräumt und zum Beispiel an die Türkei überlassen. Dafür gab es eigentlich überhaupt keinen Grund. Und jetzt im Moment ist es Gottlob so, dass an unsere Stelle der ungarische Ministerpräsident Orbán getreten ist, der aus meiner Sicht eine bemerkenswerte Pendelpolitik zwischen Moskau, Kiew und Washington betreibt und möglicherweise Erfolg haben wird. Das hätten die Deutschen auch gekonnt.
Sie sprechen Viktor Orbán an, der hat sich ja in einer gewissen Weise eben emanzipiert gegenüber der EU und einen eigenen Kurs gefahren, starke Worte auch formuliert, die dort nicht gerne gehört wurden. Eine solche Emanzipation hätten Sie sich also auch von Deutschland erhofft?
Ja, natürlich hätte ich mir das erhofft, denn die Geschichte, dass die Deutschland eine Führungsmacht innerhalb der Europäischen Union ist, ist blankes Gerede. Bis jetzt, wir sind nur noch zum Zahlmeister verkümmert. Und wir können müssen mit großem Missbehagen feststellen, dass die europäischen Töne, die leitenden europäischen Töne einerseits aus Paris kommen, die kriegerisch gesinnt sind, respektive aus Großbritannien kommen, das überhaupt nicht mehr CU gehört, und dann das verhältnismäßig, ich sage extra verhältnismäßig, unbedeutende Ungarn jetzt die Führungsrolle übernimmt. Wie gesagt, das hätte ich mir für Deutschland gewünscht, aber der Zug scheint abgefahren zu sein.
Es ist ja zu erwarten, dass Ihre Thesen, eben auch Ihr Buch, in der einen Blase Applaus erhält und von der anderen Seite einfach ignoriert oder abgelehnt wird. Welche Hoffnungen verbinden Sie jetzt mit der Publikation angesichts der starken Polarisierung bei diesem Thema? Oder sagen Sie einfach, ich wollte das sagen, es ist mir egal, wie die Reaktionen aussehen?
Nein, das ist mir natürlich nicht egal, wie die Reaktion aussieht. Das Erste, was ich erfahren habe nach Publikation und auch nach vorangegangenen Publikationen, sind ziemlich wüste Beschimpfungen gewesen. So nach dem Motto, ich sei ein Putin-Versteher. Also erstmal die Frage ist, ob das was Schlimmes ist. Ich bin kein Putin-Versteher, wenn das jedenfalls ein Schimpfwort ist, das lehne ich ab. Aber ich versuche, und das versuche ich in dem Buch auch klar zu machen, ich versuche wenigstens den russischen Standpunkt einmal anzusehen und komme dann zu dem Ergebnis, dass die Russen hier etwas tun, was in ihren, der Russen Augen völlig selbstverständlich erscheint, nämlich ein Großteil der russischen Bevölkerung innerhalb des Staatsgebiets der Ukraine wieder nach Russland zurückzuholen. Das ist der russische Standpunkt und der ist mit dem, was wir hier angeblich vertreten als ukrainische Freiheit, unvereinbar. Das muss man sehen. Und vor allen Dingen gilt eins, die Kriegsentwicklung jetzt ist so, dass ich keine Möglichkeit sehe, dass der russische Standpunkt irgendwann relativiert werden könnte. Der Zug ist auch abgefahren.
Haben Sie auch eine These auf Lager für die Frage, woher diese neue deutsche Kriegslust kommt, zum Teil auch aus Kreisen von Leuten, die sich früher noch vor Panzer gelegt hätten, damit die nicht rumfahren können? Woher kommt das?
Ich will es mal etwas vorsichtig formulieren. Es ist das Abschwören von jeglicher Vernunft. Ich meine, das müsste ja bei Ihrem Sender auch die Alarmglocken klingen lassen, dass wir eine Führungsequipe haben, die jede Vernunft hat fahren lassen. Sie können in ein Politikfeld gucken, wie Sie wollen. Der Vernunft ist abgeschworen und man redet irgendwelchen fast religiöse Floskeln nach, von der Energiepolitik, über die Ausländerpolitik, über die Wirtschaftspolitik. Gucken Sie hin, wo Sie wollen. Und dazu gehört natürlich jetzt auch die Kriegspolitik, die eine bedingungslose Unterwerfung unter einen amerikanischen Kriegsherrn zeigt. Und dafür habe ich kein Verständnis.
Ihr Buch erscheint relativ kurz vor den Neuwahlen im Februar in Deutschland. Ist das Thema Ukraine, ist der Konflikt aus Ihrer Sicht ein Schlüsselelement bei diesen Wahlen oder läuft das inzwischen eher so nebenher?
Das kann ich nicht beurteilen. Es sieht so aus, als würde die SPD unter Olaf Scholz einen Friedenswahlkampf führen wollen, dem die Union möglicherweise nichts entgegensetzen kann. Ich stelle das einfach fest, ohne Bedauern oder ohne Applaus. Es ist ja die verrückte Situation in Deutschland entstanden, dass zwei Parteien, die miteinander nichts, absolut nichts zu tun haben, also einerseits die AfD und zum anderen dieses Bündnis Sahra Wagenknecht, die einzigen ernstzunehmenden Parteien in Deutschland sind, die kompromisslos auf Frieden und Verhandlungen setzen, während die anderen Parteien zumindest ein Bein im Kriegsboot haben. Das gilt besonders für die SPD, die ja zwei Jahre lang sich sozusagen von einem Zugeständnis ins nächste hineingezögert hat, bis hin jetzt zu dem Punkt, wo die Taurus-Debatte in aller Schärfe entbrannt ist, also das Freigeben deutscher Mittelstreckenwaffen für das Schießen nach Russland hinein. Und das wird nach meiner Meinung ernsthafte Konsequenzen haben, wenn wir das tun. Und die Gefahr ist groß, dass Friedrich Merz und seine Kriegspartei CDU das in 2 oder 3 Monaten tun wird. Das wird garantiert Folgen haben. Wobei im Moment noch nicht abzusehen ist, ob bis dahin eine andere Lösung durch den dann bereits im Amt befindlichen neuen US-Präsidenten auf der Verhandlungstischplatte liegen wird. Das weiß ich nicht, aber ich habe gewisse Hoffnung, dass das der Fall ist.
Kommen wir von der Ukraine zurück in die Heimat. Ihr ehemaliges Amt als Thüringer Verfassungsschutzchef ist in den letzten Tagen in den Fokus gerückt aufgrund des heutigen Amtsinhabers Stefan Kramer, der eine Art politische Vendetta gegen die AfD zu führen scheint. Ich nehme an, Sie verfolgen diese Debatte. Leiten Sie mit, wenn Ihr einstiges Amt mit solchen Schlagzeilen auftaucht?
Also ich hoffe, klug zu handeln, indem ich sage, dass ich mich aus diesen innenpolitischen Dingen, die ja doch recht lokaler Art sind, heraushalte. Ich habe mich innerlich auch davon befreit, war allerdings vor einigen Jahren schon einigermaßen verblüfft, als ich auf irgendeinem Fernsehsender mein ehemaliges Dienstzimmer wieder sah und an der Wand eine amerikanische Dienstflagge hängen, die dort mein Nachfolger offensichtlich installiert hat. Darüber habe ich mich zumindest gewundert, sehr gewundert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das während der Zeit, als ich in Deutschland in verschiedensten, zum Teil sehr hohen Funktionen Verantwortung zu tragen hatte, möglich gewesen wäre. Der betreffende Amtsinhaber wäre garantiert mit so einem Vorhaben nicht weitergekommen.
Losgelöst von der konkreten Causa, von der konkreten Person, ist das eine ewige Gratwanderung für Verfassungsschützer? Dieses Ausblenden der eigenen politischen Haltung, läuft man da immer Gefahr, ein bisschen politisch zu agieren?
In erster Linie sind die Beamten, die dieses Amt innehaben, der Neutralität verpflichtet und ihrem Amt verpflichtet und dem deutschen Volk verpflichtet. Und dann kommt eine ganze Weile gar nichts und dann können sie auch noch ihre eigene Meinung haben. Aber an sich ist dieses Konzept des Verfassungsschutzes, das ja umstritten genug ist, so will ich mal sagen, dadurch versucht worden ist einzugrenzen, dass die einzelnen Länder alle so eine Behörde haben und der Bund auch, es sind also 17 Behörden, die einander auch in Schach halten bei normalem Verlauf der Dinge. Dieser normale Verlauf der Dinge scheint im Moment gestört zu sein. Deswegen, weil sich in Deutschland eine neue politische Richtung durchzusetzen scheint. Wir laufen, wenn ich mich nicht irre, auf einen Zwei-Parteien-Staat zu. Auf der einen Seite die AfD, auf der anderen Seite alle anderen. Früher hätte man zum Beispiel in der DDR von den Parteien der Nationalen Front gesprochen. So etwas Ähnliches haben wir jetzt auch wieder. Es ist praktisch, das wird der Wähler auch irgendwann begreifen, gleichgültig, welche Parteien des früheren Zuschnitts man wählt, Hauptsache nicht die AfD, und man bekommt praktisch keine politische Änderung mehr hin, bis auf Marginalien abgesehen, sodass, wie gesagt, ich wiederhole mich, meine Vermutung darauf hinläuft, dass man in Deutschland so eine Art Zwei-Parteien-System demnächst haben wird, jedenfalls tatsächlich, wenn auch nicht rechtlich.
Zum Schluss, Herr Röver, noch einmal zurück zu Ihrem Buch. Unter wessen Weihnachtsbaum soll das liegen? Wem legen Sie die Lektüre ans Herzen? Natürlich aus Verkaufsgründen jedem, aber für wen ist es das Richtige?
Es ist für jeden das Richtige, der sich in die Gründe, warum dieser Krieg überhaupt ausgebrochen ist, einmal einlesen will. Und zwar einlesen, ohne Schaum vor dem Maul zu kriegen. Ich hoffe, das Buch ist relativ nüchtern. Und ich hoffe auch, dadurch, dass ich im zweiten Teil mein eigenes Tagebuch dort abgedruckt habe, dass jeder, der mit Ernst die Entwicklung dieses Krieges anhand meiner Tagebucheintragungen liest, sagt, ja, so habe ich mich anfangs auch geirrt und dann musste ich mich korrigieren, dann musste ich mich schon wieder korrigieren. Und das allerdings möchte ich dem Leser irgendwie klar machen, mit ein bisschen Ehrlichkeit kommt man der Wahrheit doch etwas näher.
Der Jurist und heutige Publizist Helmut Röver mit seiner Kritik an Deutschlands Position im Ukraine-Konflikt. Zu diesem Thema erhältlich ist auch sein Buch Nicht mein Krieg. Besten Dank, Herr Röver.
Vielen Dank.